Hallo Filmfans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Geltschikow und ich bin wie immer nicht alleine. Links sitzt heute mal wieder ein echter Mensch im Studio und zwar Björn Becher. Hallo Björn.
Ja, hallo da draußen.
Und hallo Sebastian. Liebe Zuhörer, wenn ihr das jetzt hört, hat Björn zwar nicht mehr Geburtstag, aber jetzt, wo wir das aufzeichnen, hat er Geburtstag. Deswegen auch nochmal im Namen aller Leinwandliebe-Fans und des ganzen Teams herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Björn.
Ganz lieben Dank.
Und er hat zwar nicht Geburtstag, sitzt in meinem Laptop zu meiner Rechten, Julius. Hallo Julius. Und und bevor wir jetzt anfangen, möchte ich einfach noch jemanden grüßen, der für unser Team tatsächlich sehr wichtig ist, den wir aber leider schon aufgrund von Krankheit lange vermissen. Wieder gesund komm bald wieder. Wir brauchen dich in unseren tollen Podcast-Meetings.
Damit und auch wieder im Podcast, weil es ist immer noch die Little Wim-Folge ist einer meiner Highlights bisher.
Der stimmt, ja genau, Ausgabe. Ja richtig. Da habt genau, wenn ihr Nina hören wollt, dann hört euch einfach die Little Women-Folge nochmal an, da ist sie mit dabei gewesen. Gut, so, damit legen wir los. Wir haben immer noch nichts Großartiges im Kino irgendwie, also mittlerweile geht es ja auch hier in Berlin so langsam los, ist ja auch seit Anfang Juli haben bei uns ja auch die Kinos auf und weil einige Kinogruppen die Avengers-Filme gezeigt haben und zwar nicht irgendwie, wie ich zuerst vermutet hätte, Avengers 3 und 4, also die letzten beiden, sondern nein, Avengers 1 und 2, haben wir uns gedacht, wir reden heute mal über Avengers 1 und 2. Weil, warum nicht? Ich meine, gut, wir werden sicherlich auch irgendwie auf Avengers 3 und 4 zu sprechen kommen und auch ein bisschen darüber reden, wird es ein Avengers 5 geben oder was erwartet uns überhaupt in der Zukunft von Marvel? Und deswegen habe ich ja auch meine beiden Comic-Experten hier aus der Redaktion. Jetzt mal vielleicht so, um mal so ein bisschen nostalgisch verklärt zu werden. Könnt ihr euch noch daran erinnern, als ihr das erste Mal den ersten Avengers im Kino gesehen habt und wie war das so? Das Geburtstagskind fängt mal an.
Ja, ich kann mich da sogar sehr, sehr gut erinnern, weil es eine ziemlich besondere Pressevorführung war, in der Disney sehr viele so Hardcore-Marvel-Fans halt eingeladen hatte mit und sehr viel halt außenrum auch gemacht hat mit Leuten in Kostümen und ich dann auch noch ganz kurzfristig damals einspringen musste. Wir hatten damals noch so ein Videomagazin, das hast du dann ja auch später moderiert, 5 Sterne, und ich sollte das für eine Ausgabe, weil der Moderator kurzfristig ausgefallen ist, moderieren und hatte das halt noch nie gemacht und sollte das auch in diesem Fan-Event aufzeichnen und sagen mir mal so, ich hoffe, die haben bei den Filmproduktionen von Avengers nicht so viele Takes gebraucht wie ich, um Moderationen auf Rolltreppen mit Iron Man-Leuten und so weiter in die Kamera zu bekommen. Deswegen war das drumherum alleine schon da ein besonderes Ereignis beim ersten Film.
Julius, wie war es bei dir?
Ja, also für mich war zwar nicht so eine riesen Veranstaltung drumherum, aber es war trotzdem ein sehr, 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 sehr berauschendes Ereignis damals. Also ich erinnere mich tatsächlich auch noch sehr, sehr gut daran, dass ich wirklich im Kino damals, glaube ich, auch mit ein paar Freunden zusammen wirklich absolut, absolut begeistert war und völlig weggeblasen von diesem. Es war ja wirklich das erste Erlebnis dieser Art. Also es gab ja ich meine, mittlerweile versucht jeder, dieses Marvel Cinematic Universe Modell zu kopieren mit dem zusammenhängenden Film, die dann irgendwie in so einen großen Teamfilm münden und sowas. Und es war damals aber das allererste. Und diese ganzen mini kleinen Post-Credit-Szenen über die 4 Filme davor, die quasi das aufgebaut haben. Und dann halt dieser Film, der das halt wirklich so unfassbar gut zusammengefasst hat und diese verschiedenen Helden zu einem Team zusammengeformt hat und die dann zum ersten Mal alle miteinander auf der Leinwand kämpfen und Witze reißen zu sehen, das war absolut großartig.
Ja, fand ich auch. Also ich muss damals auch, ich war echt skeptisch, muss ich zugeben, so, weil ich meine, es war so das erste Mal, dass die ganzen Helden, die vorher alle ihre Solo-Filme hatten, jetzt auf einmal so in einem Film zusammen auftreten durften und ich habe mir echt gedacht, so, boah, kann das was werden? Also ich meine, so jeder solotechnisch in den Film fand ich toll, da habe ich auch echt gerne geguckt, aber jetzt so, wie soll das irgendwie funktionieren? Und da ist ja Joss Whedon, der das, hat er auch das Drehbuch geschrieben? Ja, ne? Der hat Drehbuchautor und Regisseur, hat da ja auch, finde ich, einen großartigen Job gemacht. Und ich muss gestehen, ich habe den Film jetzt das erste Mal, seitdem ich ihn damals im Kino gesehen habe, wiedergeguckt. Also jetzt erst das zweite Mal. Und ich muss sagen, ich finde es, es hat schon fast etwas sehr Absurdes gehabt, den jetzt zu gucken, wo ich noch so Avengers Infinity War und Avengers Endgame irgendwie im Kopf hatte, weil so der erste Avengers wirkte auf einmal recht entschleunigt, so in meinen Augen.
Ja, aber das macht ihn auch ziemlich großartig. Also ja. Ich habe ihn öfter gesehen über die Zeit und schaue ihn relativ regelmäßig, weil er bei mir auch mit jedem Mal schauen weiter wächst. Mhm. Und ich finde ihn mittlerweile sogar viel, viel besser, als ich ihn damals noch nach der ersten Vorführung fand, weil er einfach so rundum gut funktioniert und weil er das, was Julius ja gesagt hat, dass er das zum ersten Mal macht, so viele Figuren zustande zu bringen, ist es ja auch unabhängig davon, dass die davor schon eingeführt waren, weil ist es jetzt das erste Mal wieder in so einem Blockbuster-Kino, dass man dieses dreckige Dutzend glorreiche Sieben-Konzept von so einer großen Gruppe einfach da wieder hingebracht hat und dass es halt funktioniert hat, weil du halt wirklich beim ersten Film auch kaum das Gefühl hast, das sind jetzt zu viele Figuren, wer ist das überhaupt? Und was ich auch der Meinung bin, was natürlich ein bisschen schwierig ist zu sagen, weil ich natürlich alles vorher geschaut hatte und mittlerweile alles kenne, aber ich habe trotzdem der Meinung, dass der Film extrem gut funktioniert, auch wenn du das nicht kennst, wenn du da neu reingeworfen wirst, absolut. Weil du wirst wirklich sehr gut mit jeder Figur auch nochmal hingeführt zu dem Punkt, die werden eingeführt separat, aber ohne, dass es sich zieht oder zu lange ist. Und das ist zum Beispiel, werden wir noch drauf kommen, ein großer Vergleich zu Age of Ultron, der halt wirklich dich einfach reinwirft und dann musst du halt wissen, was da los ist. Oder du bist überfordert. Also da wirst du dann halt, da haben sie dann spätestens gesagt, ja, wenn du da halt nicht dabei bist bisher, dann hast du halt Pech gehabt, dann geh bitte weg und schau erstmal die anderen Filme.
Ja, da stimme ich Björn auch absolut zu. Also ich glaube, dass das zum großen Teil auch daran liegt, wie auf wie vielen verschiedenen Ebenen dieser Film halt funktioniert. Es gibt die Action, die jeder, der irgendwie Actionfilme mag, eigentlich unterhaltsam finden sollte. Es gibt halt aber auch einfach diesen wahnsinnig gut geschriebenen Humor von Joss Whedon. Das ist diese unnachahmliche Art, wie er einfach Wortwitze und auch einfach so Szenen später wieder aufgreift und sowas und halt sozusagen eigentlich nichts gibt, was ins Leere führt, sondern halt alles ist zielgerichtet und ich meine, das kann man nun gut finden oder schlecht, es sind halt auch einfach wahnsinnig viele Popkultur-Anspielungen, also von Legolas über Reindeer Games bis hin zu irgendwie hier, wie ist dieses kleine Computerballerspiel, was der eine Shield-Agent dann da am Schiff spielt, Gallagher. Ja. Und sowas, also das kann man, da wird vielleicht nicht jeder funktionieren für jeden, aber ich erinnere mich halt eben auch noch so gut daran, wie unfassbar witzig dieser Film war beim ersten Mal, aber auch bei allen weiteren Sichtungen.
Also für alle auch da draußen, die den Film jetzt noch nicht gesehen haben, haben wir vielleicht noch gar nicht gesagt, worum es geht. Und das ist vielleicht auch so ein Punkt, über den kann man ja tatsächlich auch sprechen, weil ich finde, das macht gerade diesen ersten Avengers für mich aus. So. Also wir haben ja Loki aus Asgard, der ja mit seinem komischen, der diesen Infinity-Stein, diesen Tesseract finden soll, der ja gerade von S.H.I.E.L.D. untersucht wird und dafür bekommt er von einer mysteriösen außerirdischen Präsenz einen Zepter, mit dem er quasi Leute manipulieren kann. Und durch sein Auftauchen wird S.H.I.E.L.D. ja quasi in die Bredouille gebracht und muss jetzt diese Superhelden irgendwie vereinen. Captain America haben sie ja natürlich, Iron Man ist auch irgendwie mit dabei, aber so, ich finde allein so die erste Hälfte ist ja so ein bisschen, okay, wir sammeln jetzt alle Helden, die wir kennen, sammeln wir zusammen und die treffen sich ja hier auch eigentlich so das erste Mal. Und das, finde ich, ist schon so eine Stärke des Films, so halt so dieses Aufeinandertreffen der Helden, die sich halt auch irgendwie so auch überhaupt nicht verstehen, so gerade so dieses ja fast schon Balzverhalten irgendwie zwischen Steve Rogers und Tony Stark, die sich ja irgendwie so gefühlt bei jedem zweiten Kommentar irgendwie auf den Schlips getreten fühlen und auch dann das Auftreten von Thor, der ja dann eigentlich seine eigene Agenda verfolgen will und seinen Bruder einfach sofort irgendwie entführen möchte und das fand ich auch jetzt, wo ich ihn jetzt das zweite Mal nochmal geguckt habe, gerade eine dieser Stärken, dass es nicht sofort nur in die pure Action geht, sondern wir halt trotz allem immer noch die nötigen Charaktermomente haben, wo ja dann auch passt, was du sagtest, Björn, dass man diesen Film halt gucken kann, ohne einen der Filme davor gesehen zu haben.
Ja, auf jeden Fall. Und gerade mit diesen Figurenmomenten, da ist auch das auch so ein bisschen die Stärke von dem ersten Film und das, da werden wir später noch kommen, was auch deutlich besser macht als Age of Ultron, meiner Meinung nach, ist, dass du diese Figurenmomente, dass die in diesem Film funktionieren, aber trotzdem schon das größere Ganze auch andeuten. Weil zum Beispiel hast du ja die Beziehung zwischen Captain America und Iron Man angesprochen, die in diesem Film wirklich von Anfang an ist, da halt eine Reibung dieser sehr gegensätzlichen Männer, während du halt bei Iron Man, also Tony Stark und Bruce Banner, sofort die Chemie hast. Hast du das klar? Die denken ähnlich, das sind Wissenschaftler. Und das zieht sich ja in beiden Fällen auch über Age of Ultron fort, wo du dann halt wirklich die beiden, die da heimlich ihre Sachen machen, während du da wieder auch Iron Man und Captain America gegeneinander hast, zieht sich dann in den Civil War fort, wo dann Iron Man und Captain America sich wirklich endgültig gegenüberstehen und hat dann wieder über Infinity War und Endgame die Auflösung, dass sie dann halt wieder es schaffen, ihre Differenzen zu überwinden und halt wirklich endgültig zusammenzufinden. Das ist halt wirklich auch gerade jetzt rückblickend exzellent gemacht, wenn du auch siehst, was halt damals im ersten Film einfach schon angelegt ist, was später eine Rolle spielen wird, aber alles trotzdem in diesem Film funktioniert. Und du hast halt nicht den Moment, dass da jetzt irgendwas nur eingebaut ist, weil sie wissen, das brauchen wir 7 Filme später, sondern es hat in diesem Film schon eine Bedeutung, funktioniert, wird dann aber trotzdem 7 Filme später nochmal aufgegriffen.
Ja, das ist genau das, was du hattest ja vorhin schon erwähnt, und ich glaube, wir können das ja sozusagen hier jetzt spoilern in großen Anführungszeichen, dass die Außerirdische oder diese mysteriöse Macht, die halt Loki dieses Zepter gibt, natürlich Thanos ist, der dann später in Avengers 3 und 4 der Bösewicht ist. Und dass das Zepter nicht einfach nur ein Zepter ist, sondern sich da halt in auch einer der Infinity-Steine verbirgt, wie sich halt dann später herausstellt und sowas. Und das sind halt wirklich auch so diese, also ich habe ja vorhin erwähnt, wie jeder jetzt irgendwie gerade versucht, oder eigentlich ist die Zeit schon wieder fast vorbei, aber jeder hat versucht, dieses Universum zu kopieren. Und der Grund, warum es halt nicht funktioniert hat, in den allermeisten Fällen ist, dass eben nicht so clever vorgegangen wird wie hier, oder nicht so clever vorgegangen wurde wie hier bei Marvel. Weil Kevin Feige einfach wirklich geschickt es aufgebaut hat und nicht alles in den ersten Film gestopft hat und nicht irgendwie so auf Teufel komm raus versucht hat, aber so kleine Szenen hier und da und dann halt sozusagen einfach so nebenher und hat auch wirklich auf elegante und geschickte Weise, wie Björn gerade erzählt hat, einfach so das schafft, im Hintergrund aufzubauen und im Vordergrund trotzdem noch eine interessante Geschichte zu erzählen.
Na, ich finde, was ich an dem MCU, und das muss ich einfach sagen, toll finde, ist halt, dass sie wirklich dieses Serienkonzept ziemlich clever eigentlich fürs Kino umgesetzt haben. Und das ist für mich so nach wie vor so ein bisschen so dieses, so jeder Marvel-Film war ja quasi so wie das Staffelfinale von Staffel 1, hatten wir halt Marvels Avengers. Gut, irgendwann ab Staffel 2 gab es ja dann immer noch so einen kleinen Nachdrops, irgendwie so Ant-Man oder Spider-Man oder Captain Marvel oder irgendwie sowas. Aber das ist für mich auch so ein Punkt, wo ich jetzt mal irgendwie so kurz vorgreife, wo ich mir sage, okay, nach Endgame ist für mich eigentlich auch so ein bisschen vorbei, so, weil das war für mich halt so das perfekte Finale und so, da bin ich mal sehr gespannt, wie sie das weiterführen werden, aber da reden wir gleich noch drüber. Kommen wir kurz zurück zu Avengers an sich. Das ist ja auch so der erste Film, der jetzt den Hulk mal so ein bisschen hervorbringt, weil der Hulk war ja zuerst der MCU-Hulk, müssen wir ja so sagen, weil es gibt ja den Ang Lee-Hulk, das war ja Eric Banner, der Bruce Banner gespielt hat. Dann gab es ja den MCU-Hulk, ich glaube, das ist sogar der zweite Film im MCU gewesen, mit Edward Norton. Und Edward Norton wurde dann ja irgendwie still und heimlich ad acta gelegt. Und jetzt mit The Avengers bekommen wir ja dann quasi Mark Ruffalo als Bruce Banner. Wie hat seine Einführung für euch funktioniert?
Also meiner Meinung nach ist es eine großartige Figur in diesem Film. Also in diesem ersten Film auch dank Mark Ruffalo, der das wirklich sehr, sehr gut spielt. Weil du hast halt von Anfang an hier auch wirklich sehr schön umgesetzt, diese Zerrissenheit der Figur. Und das auch wieder zurückzukommen auf diesen Punkt, gut das auch funktioniert für Leute, die nicht die Vorkenntnis haben. Du hast halt diesen erste Treffen, wo er von Black Widow dann quasi abgeholt wird, sage ich jetzt mal, und du halt schon genug Sachen, halt Andeutungen finden, dass du weißt, was da halt seine Seite ist, die er unterdrücken will. wenn die dann halt auch rausbricht und du hast halt hier auch schon diese, auch wieder Wandlung, die für den Film funktioniert und länger, weil er hat natürlich Angst, er glaubt, er ist dieses reine grüne Wutmonster, er wird alles zerstören, wenn er kommt, und dann wirkt es ja auch so, wenn er dann auf dem fliegenden Schiff da losgeht und alles platt macht. Und dann denkst du ja, jetzt ist jetzt genauso gekommen, und dann hat er diesen Absturz und hat er auch diese wunderschön geschriebene Szene mit einem so alten Nachtwächter, der ihm da begegnet und die halt einfach ihm die Augen öffnet und halt sagt, ja, hey, du bist hier gerade, zwar hast zwar irgendwie scheinbar was zu zerstörerisch, aber du hast ja scheinbar deinen Sturz so kontrollieren können, dass du hier runtergekommen bist, wo du keinen einzigen Menschen verletzt hast. Da scheint doch irgendwas in dir zu ticken, das halt sagt, du bist nicht hier das grüne, reine Monster, sondern da scheint ja auch eine Spur gut in dir drin zu sein. Und da findet er zum ersten Mal dann die Möglichkeit, oh, scheinbar kann ich da vielleicht irgendwas kontrollieren. Und wer jetzt auch den weiteren Weg kennt, sieht ja, dass das auch die Fortsetzung der ganzen Story von ihm ist, dass er halt immer wieder damit hadert, kann ich mich kontrollieren, und lernen muss, sich zu kontrollieren.
Seid ihr eigentlich traurig, dass es nie einen Mark Ruffalo Solo-Film gegeben hat oder geben wird?
Ja, ich meine, ich hab, glaube ich, schon mal irgendwo auch gesagt in einem von diesen Podcasts, dass ich nicht so ein großer Fan bin von Thor Ragnarok, also von Thor 3, weil das quasi so eine Verballhornung ist von diesem Planet Hulk-Comic, was eine von den wenigen wirklich guten Hulk-Geschichten ist, die mir wirklich gut gefallen hat, in Comic-Form, weil das ist wirklich eine große, epische, dramatische Geschichte ist. Ich meine, und das irgendwie quasi als Hulk-Film umgesetzt auf der Leinwand zu sehen, ist schon reizvoll, aber ich weiß auch nicht, ob das wirklich funktionieren würde als Film sozusagen. Also weil das einfach auch dafür wahrscheinlich zu strange ist und irgendwie zu abgedreht, und auch ob das so funktionieren würde, ob man das wirklich sozusagen so eine dramatische Geschichte, in der halt quasi in ganze Zeit ein riesiger Muskelprotz, grüner Muskelprotz im Mittelpunkt steht, sozusagen, ob das wirklich ein Publikum überzeugen würde, weiß ich halt nicht. Und keine Ahnung, also ich meine, der Incredible Hulk mit Edward Norton ist, ich glaube, der MCU-Film, den ich am wenigsten mag, der ist immer noch okay und hat auch so seine Momente. Und ich meine, man hätte das sicherlich, du könnte sicherlich mit ein bisschen mehr mit der kreativen Freiraum, den Kevin Feige mittlerweile hat, vielleicht ein bisschen besser machen. Aber auf der anderen Seite hat der Film halt vielleicht auch gezeigt, dass Hulk einfach nicht so die Figur ist, die so ein Solo-Film unbedingt braucht, sondern der vielleicht halt einfach so am besten funktioniert, wenn er halt mit jemandem interagieren kann, so wie in Thor 3 oder in den Avengers-Filmen.
Ja, finde ich auch. Also ich mag ihn in der Comic-Form so. Ich finde es eigentlich auch ganz gut. Er ist so ein Charakter, funktioniert für mich auch besser in diesem Zusammenspiel mit den Avengers. Und damit sind wir wieder bei den Avengers angekommen, nicht mehr bei Hulk. Lass uns doch mal so ein bisschen über die Action sprechen. Weil wir haben ja gesagt, okay, der erste Avengers-Film ist ja schon noch ein Film, der auch sehr stark auf Charaktermomente aufbaut. Das wird ja gerade in Avengers 3 und 4 ist ja schon so ein Action-Überballast eigentlich fast da. Und Joss Whedon hält sich da ja zumindest im ersten Teil noch recht zurück eigentlich. So, also ich war jetzt, wie gesagt, ich habe den fast 10 Jahre nicht mehr gesehen, habe ihn jetzt am Wochenende nochmal geschaut. Und es ist ja erstaunlich, dass wir gerade in der ersten Hälfte nur recht wenige Action-Szenen haben, aber dafür dann halt so dieses große Payoff, diese Schlacht um New York, dann gibt es ja auch den berühmten Money-Shot, so, wo sie alle im Kreis stehen und die Kamera um sie rumdreht. Also ich glaube, das ist so ein Shot, der war halt perfekt so, ne? Und hat halt auch nochmal alles wiedergegeben, was halt die Avengers irgendwie so ausmacht, und dann kommt halt so diese ganze Action. Wie ist die Action für euch in diesem Film?
Ja, also ich bin per se großer Fan dieser nicht zu überbordenden Action. Also selbst im Finale, da ist es dann hier wirklich richtig, richtig viel. Aber auch da vermeidet es Joss Whedon, dass es jetzt dass es langweilig oder repetitiv wird, weil er halt einfach genug Ideen und neue Momente hat oder auch kleine humorvolle Brüche oder auch diese ganz kurze Nebengeschichte von dieser Kellnerin, glaube ich, oder so, die dann halt die beobachtet und dann nochmal gerettet wird und so. Die ist halt gut gemacht, weil sie auch immer übersichtlich auch gefilmt ist, muss man auch sagen. Es ist jetzt kein zu Schnittmassaker, sage ich mal. Das merkt man auch früh bei den Szenen, zum Beispiel Black Widow wird hier mit einer Action-Szene oder halt relativ humorvollen Verhörszene, die eine Kurz-Action-Szene wird, eingeführt. Da hast du die Momente und auch gerade bei dieser gigantischen Schlacht jetzt um Manhattan hast du ja auch immer das Gefühl, du weißt so relativ, wo diese Figuren gerade sind. Und das ist auch sehr, sehr schwierig bei so einem Film mit ganz vielen Helden, die an unterschiedlichen Fronten kämpfen. Und das schafft er halt sehr gut und das gefällt mir persönlich immer, wenn ich als Zuschauer einen Überblick behalte. Mhm. Wenn ich einfach das Gefühl habe, ich weiß jetzt, während ich jetzt gerade sehe, wie Hulk sich da durch irgendwelche Hochhäuser läuft und irgendwelche Aliens an die Wand smasht, ich habe das Gefühl, dass die anderen Helden nicht gerade entweder Zigarette rauchend auf dem Liegestuhl liegen, weil bei ihnen nichts weiter passiert. Oder ich habe das Gefühl, die kämpfen trotzdem weiter und da passiert was, weil sie kommunizieren auch viel. Das hilft auch sehr.
Für mich ist, glaube ich, Avengers der erste MCU-Film gewesen, wo ich die ersten Gänsehautmomente hatte. Und das waren zum Beispiel unter anderem dieser eine Money-Shot, von dem du vorhin erzählt hast. Und dann gibt es eine in dieser großen Schlacht um New York eine Action-Sequenz, die so als eine lange Einstellung wirkt, was sie wahrscheinlich nicht ist, weil das die Hälfte wahrscheinlich CGI ist, wo man sozusagen alle Avengers nacheinander sieht, wie sie irgendwie gerade kämpfen. Das ist halt eben auch so, wie Björn gerade meinte, das trägt halt eben auch dazu bei, dass die nie aus dem Augen verloren werden. Es gibt halt diese eine lange Einstellung, vielleicht eine halbe Minute oder eine Minute oder sowas, wo halt einer nach dem anderen gerade kämpft und der eine haut hier einen um und der andere haut da einen um und Hawkeye schießt irgendwie einen Pfeil und Iron Man fliegt durch die Luft und so, und das ist einfach ein super, super geiler Moment gewesen für mich und halt sozusagen das wirklich das große Payoff für diese ganze Vorarbeit, die geleistet wurde für den Film.
Ja, und ich finde es auch geil, was ihr jetzt ja beide schon angesprochen habt, dass wir sind bei einem Avenger, dann passiert im Hintergrund was, dann springen wir dahin und also dass ja wirklich auch in dieser großen Sequenz halt wirklich eine Struktur steckt. Und was ich einfach auch sagen muss, was ich großartig finde, dass sie das Whedon schafft, einen Typen mit Pfeil und Bogen tatsächlich irgendwie cool aussehen zu lassen. So, weil gerade so dieses Konzept Hawkeye war, ist ja schon so ein bisschen absurd eigentlich. Ich meine, du hast einen nordischen Donnergott, du hast halt so einen Multimilliardär mit seinem Hightech-Anzug und du hast irgendwie den Supersoldaten und so mittendrin hast du halt irgendwie so eine Ex-KGB-Agentin mit Black Widow, die jetzt halt irgendwie so ein bisschen Karate-Moves kann und du hast halt einen Typen, der irgendwie total krasse Pfeilspitzen hat, mit denen er irgendwie alles Mögliche macht. Und es funktioniert halt trotzdem so unglaublich gut und auch so ein Hawkeye hat jetzt keinen Solo-Film gehabt, aber er funktioniert trotzdem und du nimmst ihn trotzdem ja auch als gleichwertigen Avenger irgendwie wahr. Und das finde ich toll, dass es auch gerade in diesen Action-Szenen so gut rüberkommt.
In Age of Ultron wird darüber dann ja nochmal ein bisschen geredet, was Hawkeye da eigentlich verloren hat, glaube ich sogar dreimal oder so. Was ich aber zu der Action oder allgemein noch sagen muss, für mich ist nämlich auch jenseits der Action auch der erste, der beste Film von Joss Whedon in Sachen Inszenierung überhaupt, weil er hat halt wirklich auch sehr viele tolle Momente hin, wo er schafft, einfach Situationen auch mit einfachen Kamerakniffs dann nochmal zu verstärken. Also es gibt so eine, ja, auf diesem Flugschiff, dem Helicarrier, gibt es ja den Moment, wenn sie alle da im Labor stehen und anfangen, sich zu streiten. Und dann kriegst du dieses erhitzte Gespräch und plötzlich dreht sich dann halt diese Kamera so rum und du siehst halt, dass hier Bruce Banner plötzlich diesen Stab in der Hand hält und ohne dass er es gemerkt hat, ihn halt aufgenommen hat. Und dieser ganze Moment, also mit einer Kameradrehung verändert sich die ganze Situation, weil aus einem schon zwar erhitzten Streit, aber zwischen Leuten, die trotzdem, wo man denkt, okay, die sind noch vernünftig, die werden da jetzt nicht aufeinander losgehen, plötzlich eine gefährliche und lebensbedrohliche Situation für alle wird. Und das ist auch ab diesem Moment ja auch endgültig so, da ist ja auch so ein bisschen die Einleitung der großen Action, sage ich mal, ist dann ja auch relativ schnell klar, um was, da sterben dann ja auch Menschen und das sieht man dann ja auch, wie dann halt links und rechts diese ganzen Agenten und Bediensteten auf diesem Schiff da in die Luft geschleudert werden und halt in Explosionen umkommen und so weiter. Und dann hat man ja, ich glaube, wir können jetzt so weit spoilern, dann den tragischen Moment, dass dann halt wirklich eine Figur stirbt mit Phil Coulson, der dann ja auch die Avengers zusammenschweißt. Und auch dieser Moment ist wieder meiner Ansicht nach großartig inszeniert, weil du hast halt A, dieses wirklich tragische Ereignis, weil es einfach, es war halt so ein, ist natürlich eine Nebenfigur der dritten Reihe, aber einen, den du schon so ein bisschen lieb gewonnen hast. Gerade auch in diesem Film hast du am Anfang das auch schon so ein bisschen vorbereitet mit diesem kleinen Scharmützel mit ihm und Pepper. Sie nennt ihn Phil und Iron Man fragt, warum ist er plötzlich Phil und so weiter. Was habt ihr? Und hier gibt es dann ja auch die Andeutung, dass er eine Frau in seinem Leben hat und so weiter, die Cellistin. Und dann hast du halt diesen tragischen Moment, aber trotzdem hast du gleich wieder dieses, kurz darauf, dieses überbordende, dieses Universum, dass da mehr dahinter steckt, wenn Nick Fury dann halt deutlich macht, dass das jetzt nicht alles so abgelaufen ist, wie die Avengers glauben, wenn er dann halt enthüllt, dass er zum Beispiel die Sammelkarten, die Blutgetränkten, dass die ja gar nicht da waren, dass er die nachträglich,
also das stimmt, dass er manipuliert hat. Das wollte ich auch gerade sagen, das mit diesen Sammelkarten, weil Coulson ist ja so ein großer Fan von Captain America und hat diese Vintage-Sammelkarten halt von früher noch und will immer unbedingt, dass Cap die unterschreibt und das ist ja dann so ein bisschen so dieses emotional erpresserische Druckmittel, was Nick Fury ja dann ausnutzt, um Captain America dann so in das richtige Mindset zu bringen. Das Einzige, was ich halt so bei diesem Tod von Phil Coulson jetzt so im Nachhinein natürlich ein bisschen komisch finde, das haben sie ja so geretconnt in der Serie Agents of S.H.I.E.L.D. So, weil da taucht er dann auf und immer wenn ihn irgendjemand fragt, heißt es ja irgendwie, ja, ich war irgendwie auf Hawaii und habe irgend so ein Treatment gehabt und keine Ahnung was, so wo ich mir denke, ja, aber, oder Tahiti, ja, aber ich habe dich halt sterben sehen. So, ne?
Ja, wobei ich aber gerade finde, dass das durch diesen Moment auch gerade jetzt rückblickend gut vorbereitet wird, weil in dem Moment, also man hat halt, Nick Fury ist halt nun mal einfach der Meisterspion, der manipuliert, das ist seine Superkraft, sage ich mal, dass er halt dafür sorgen kann, dass die Leute in seinem Umfeld machen, was es ist. Und in dem Moment, wo er dann gegenüber Martina Hill gesteht oder sie halt das enthüllt, dass
Maria,
er die
Event, Maria Hill,
sorry, Martina Hill ist deutsche Komikerin, ja, Grüße, ja genau, gegenüber Maria Hill gesteht, dass er das manipuliert hat mit seinen Karten, ist es halt auch einfach schon da jetzt rückblickend, dass man natürlich auch Nick Fury zutrauen würde, dass er die ganze Todesszene manipuliert hat und dafür gesorgt hat, weil er wusste, ich muss diese Typen alle zusammenbringen, ich werde die, das hat er da lernen müssen, die werden sich nicht zusammenraufen, die brauchen irgendein erschütterndes Ereignis, um zusammenzukommen. Und es ist auch in Agents of S.H.I.E.L.D. jetzt natürlich nie so erklärt worden, dass er da wirklich vielleicht, aber man könnte das alles meiner Meinung nach so deuten, dass sogar Nick Fury wusste, was passieren wird, dass Coulson da sterben wird und das in Kauf genommen hat, um das dafür zu sorgen, aber weil er halt diesen Backup-Plan hatte im Hintergrund. Deswegen finde ich das persönlich, verliert diese Szene durch Agents of S.H.I.E.L.D. nicht nachträglich für mich an emotionaler Wirkung, dass halt Coulson noch lebt. Ich warte halt immer noch ein bisschen drauf, dass das vielleicht auch später nochmal, aber das ist jetzt wohl abgelaufen, irgendwie größer aufgegriffen worden wäre, aber dadurch, dass jetzt, glaube ich, Tony Stark und raus ist, wird es nicht mehr dazu kommen, dass er das dann, wie er darauf reagiert.
Okay, jetzt mal Hand aufs Herz. Dieser Film endet ja mit einer Mid-Credit-Scene, in der wir ins All fahren und jetzt sehen wir ja dann quasi im Film das erste Mal diesen komischen, mysteriösen Mensch, der sich leicht das ist ja kein Mensch, dieses Alien, das sich dann leicht umdreht und in die Kamera geht. Als ihr das damals das erste Mal gesehen habt, wusstet ihr, wer das ist?
Ich glaube ja. Ich glaube, ich habe, das war zwar noch lange vor meiner Zeit bei Filmstarts und bevor ich mich da so tief eingetaucht bin in diese ganze Sache, aber ich hatte das zumindest schon so, steckte das zumindest schon so weit drin, dass ich irgendwie von Thanos schon mal gehört hatte.
Ach, Angeber.
Ja. Nein, ich kannte auch schon Comics mit ihm und habe ihn deswegen erkannt.
Bei mir war so dieses klassische, so Sitz im Kino, so mit halt Leuten, die das kennen und du sitzt so da so und alle so um mich rum, oh krass, ich so, boah, ja, richtig krass, oh, und so ein lila Monster und so und dann so aus dem Kino raus und so, Google, lila Monster, Marvel, oh, Thanos, ah, alles klar.
Ja, aber auch da wieder, weil sie haben halt, und das ist ja eine große Rolle bei Marvel, die Mid- und Post-Credit-Szene, die Szene funktioniert ja auch da wieder per se ohne Vorkenntnis. Du weißt ja sowieso schon aus den ersten Minuten des Films, dass Loki da jetzt nicht ganz alleine drauf gekommen ist, das zu machen, sondern jemanden im Hintergrund hatte. Und jetzt weißt du halt einfach, hier unten jubeln sie gerade alle und gehen kurz darauf auch noch endlich Shawarma essen, dass sie die Aliens abgewehrt haben. Aber du weißt ja jetzt, es war ein kurzer Sieg, aber der wahre Krieg kommt halt noch. Ja. Und das ist dann ja auch halt einfach ein Vorbot. Und das funktioniert ja in dem Moment für dich als Zuschauer. Du weißt einfach, okay, das war es jetzt noch nicht, das geht halt noch weiter. Genau. Und da ist halt noch jemand. Und dann ist es ja per se egal, wer das ist. Ja.
Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal von Avengers.
Darf ich noch schnell über meine Lieblingsszene sprechen?
Nein, Avengers? Darfst du nicht. Ich will jetzt über Avengers 2 reden. Nein, natürlich darfst du.
Ja, und zwar ist das die tatsächlich ich auch mit jedem Mal schauen eigentlich immer besser finde. Also wie Björn es vorhin auch schon gemeint hat, ist die Szene, in der Black Widow Loki verhört. Und so kann man es ja eigentlich wirklich sagen. Es wirkt zwar nicht so, weil es sozusagen so ist, also sie haben, die Avengers haben Loki gefangen genommen, wobei er sich eigentlich gefangen nehmen lassen hat, um halt sozusagen seinen eigenen Plan auszulösen. Und dann steht dann der Black Widow vor seinem Glaskäfig und es wirkt halt irgendwie so, als würde er sie quasi total fertig machen, ne? Also so sie emotional brechen und irgendwie ihre düstere Vergangenheit vorhalten und so. Und dann auf einmal stellt sich halt heraus, sie hat ihn halt selber so aus der Reserve gelockt und hat ihn sozusagen und hat ihm sozusagen selber seine Geheimnisse entlockt. Und das ist so eine geniale Szene, finde ich, wirklich wie Joss Whedon es halt eben dann auch da schafft, sozusagen das ganze Publikum in die Irre zu führen und so selbst so einen intelligenten Gott, ne, wie Loki, dass er halt eben sozusagen sich halt da auch einfach so einfach täuschen lässt, genauso einfach wie das Publikum im Prinzip. Das finde ich großartig.
Ja, weil du halt auch in dieser Szene so ein bisschen drin hast, auch nochmal, dass halt auch Black Widow, wir haben es ja vorhin gesagt, jetzt die einfache Agentin mit Karate-Moves und so, dass sie halt aber auch eine Superkraft hat, weil sie halt einfach selbst so einen wie Loki, und wir haben ja jetzt dann auch in den Thor-Filmen und so etabliert, wie schlau Loki ist, und die Kunst der Täuschung ist halt sein Handwerk, da ist er der Gott und der Beste, aber sie übertrumpft ihn halt noch, und er wird halt wirklich in seiner eigenen Arroganz natürlich auch geschlagen, und sie spielt damit und sie schafft es halt, ihn Deswegen ist das eine wirklich tolle Szene.
Ja. Also ich glaube, wir können zusammenfassen, wir finden den ersten Avengers alle sehr, sehr toll, oder? Ja, sehr gut. Dann bin ich ja jetzt mal gespannt, weil jetzt scheiden sich ja vielleicht die Geister. Ich weiß es nicht, bin gespannt, wie es weitergeht. Avengers Age of Ultron. Das war ja der Abschluss von Phase 2. Wo es ja darum geht, dass sie jetzt dieses Zepter halt, das wir jetzt im ersten Avengers kennengelernt haben, das holen sie sich ja in einer ersten großen Schlacht, in einem ersten großen Kampf zurück, wo wir ja dann, wie du schon sagtest von Björn, halt so mitten reingeschleudert werden. Da gibt es keine Einführung oder nichts.
Ja, und du hast auch diesen Money Shot, den du beim ersten Film am Ende hast, mit der Drehung hast du hier gleich am Anfang, wenn sie alle so einmal in das Bild reinspringen und dann kurz alle gemeinsam in einem Frame zu sehen sind.
Genau. Und sie bekommen dieses Zepter, finden dann natürlich diesen Stein in dem Zepter, und daraufhin baut Tony Stark oder will Tony Stark ja sein Ultron-Projekt bauen. Also eine Art künstliche Intelligenz, die für Frieden sorgen soll, was natürlich komplett in die Hose geht, weil diese künstliche Intelligenz will zwar Frieden schaffen, sieht aber in den Avengers und in den Menschen halt das eigentliche Übel, und da so baut sich quasi Avengers Age of Ultron auf. Und so mit vielen Leuten, mit denen ich darüber rede, über diesen Film, merke ich schon, okay, Avengers Age of Ultron wird nicht mehr ganz so krass gefeiert wie der zweite Teil, wie der erste Teil. Und ich habe den auch jetzt das erste Mal wieder seit Ewigkeiten geguckt, und ich muss, um es jetzt mal schon zu spoilern, ich fand ihn damals toll, ich finde ihn jetzt immer noch toll. So, wie sieht's bei euch aus?
Ich finde ihn auch toll. Nicht ganz so toll wie den ersten, aber auch toll.
Ja. Für mich ein bisschen die Gegenstimme. Ich habe ja lustigerweise beide Kritiken für Filmstarts geschrieben und damals beiden Filmen jeweils 4 Sterne gegeben, nachdem ich es zum ersten Mal gesehen habe. Während ich mich beim ersten mittlerweile bei 4,5 bin und den besser finde, ist der zweite schwächer geworden. Das ist auch schon vor längerer Zeit, als ich den gesehen habe. Und ich würde ihm nur noch 3 Sterne geben und bin da ein bisschen enttäuscht und habe das jetzt beim neuen Wiedersehen auch schon wieder festgestellt, weil der für mich halt einfach nicht so gut auch funktioniert, um den jetzt einzeln zu schauen. Weil der erste, wir hatten das gerade, der funktioniert A, eigenständig, B, hat der halt sowas, der bringt alle zusammen und hat dann halt so eine Konklusion. Der wirkt mir so ein bisschen wie so ein Überbrückungs- und Vorbereitungsfilm. Du brauchst irgendwie schon, da ist schon davor was passiert und hier war ja auch das erste Mal und auch, glaube ich, das einzige Mal bisher so richtig, dass sie mit der TV-Serie reingeleitet haben, dass das, wenn du halt wirklich genau drin wissen wolltest, was mit der Baron Strucker da mit seinem komischen Wissenschaftler-Typ da macht, das wurde ja alles in der TV-Serie erklärt, dann bist du da drin. Und dann hast du Gefühl, dass so viel auch wieder nur vorbereitet wird für die Zukunft. Und hast auch am Ende hatte ich nicht so ein rundes Abschlussgefühl. Ich finde auch sehr viele Momente in diesem Film schwächer, Action, Humor, finde ich gerade im Vergleich mit Vorgänger alles deutlich, also schon eine ganze Stufe nochmal schwächer, auch wenn er wirklich sehr viele großartige Momente hat. Wir werden ja, denke ich, in Details gleich eingehen, den Einzelpunkt, deswegen will ich jetzt gleich alles ausführen.
Was du aber jetzt meintest, finde ich zum Beispiel bei dem Film gar nicht so schlimm, dass es halt ein Film ist, den du nicht wie den ersten Avengers halt gucken kannst, ohne die Filme vorher gesehen zu haben. Weil ich glaube, bei Age of Ultron sind wir mittlerweile im MCU einfach an dem Punkt angekommen, wo sie jetzt halt nicht mehr unbedingt so krass auf so Leute abzielen, die sie vielleicht noch erhaschen können, die Filme jetzt gar nicht gesehen haben. Weil ich glaube, da ist diese ganze Reihe einfach an so einem Punkt angekommen, wo so ein bisschen so ein Selbstläufer, glaube ich, auch geworden ist. So, okay, steht Avengers drauf. Yay, wir rennen ins Kino und gucken uns das an, weil alle irgendwie da sind. Aber grundsätzlich, ja, ich verstehe so ein bisschen, was du meinst, dass so viel vorbereitet wird. Es gibt ja dann auch die Mid-Credit-Scene, wo Thanos ja dann diesen Infinity-Gauntlet nimmt und sagt, dieses Fine, I'll do it myself, so nach dem Motto, okay, alle haben irgendwie verkackt, jetzt muss ich selber machen. Aber grundsätzlich so für dieses ganze Verständnis im MCU fand ich ihn toll und weswegen ich ihn gerade toll fand und das ist mir jetzt auch nochmal wieder aufgefallen, weil ich sehr, sehr cool finde, was sie quasi, ich nenne sie jetzt mal die mit den Avengers aus der zweiten Reihe machen. Also gerade gehen sie ja auch mehr auf Hawkeye ein. Wir erfahren ja so auch über sein Leben was. Es wird mehr auf Black Widow eingegangen und auch ihre Beziehung zu Bruce Banner und sowas. Und das sind so die Momente gewesen, die ich halt extrem stark finde.
Ja, und da ist bei mir genau ein bisschen immer der Zwiespalt drin, weil zum Beispiel Hawkeye, das habe ich ja vorhin schon ein bisschen angedeutet, da haben sie wirklich tolle Momente, auch dass sie ja halt sein Privatleben zeigen. Und da haben sie dann mit Linda Cardellini wieder eine tolle Schauspielerin auch, die eine ähnliche Rolle jetzt hat, sage ich mal, wie der Hulk-Moment mit Harry Dean Stanton, den ich vorhin beim ersten Film beschrieben habe, wo es für ihn so ein kurzes Erweckungserlebnis gibt, ist es dann ja, wenn dann die ganzen Avengers bei ihr auf der Farm sind, dann diese schwangere Frau, mit dieser schwangeren Frau kommunizieren. Das ist wirklich richtig gut gemacht. Gleichzeitig hast du aber halt so ein bisschen dieses überstrapaziert mit dem, ich bin ja nur der Typ mit Pfeil und Bogen. Es ist dann ja am Ende, macht sich der Film ja sogar mit dem richtigen Meta-Humor da selbst drüber lustig, wenn er das zu Scarlet Witch sagt, das ist ja alles völlig absurd hier. Hier ist ein super Roboter, drei Meter irgendwas groß und ich schieße da mit Pfeil und Bogen und rum. Also da machen sie sich ja quasi sogar selbst ein bisschen drüber lustig. Das fand ich halt ein bisschen blöd. Und das Gleiche ist zum Beispiel auch mit dem Hulk, und Black Widow-Beziehung oder Banner und Natascha Romanoff-Beziehung. Du hast da wirklich schöne, berührende Momente, auch wenn sie zum Beispiel erzählt, dass sie halt als Kind oder dass sie sterilisiert wurde, dass das quasi die Agenten-Abschlussprüfung war oder so, damit sie halt wirklich nicht korrumpiert werden können durch Kinder und so weiter. Aber gleichzeitig hast du halt diesen wirklich saublöden Witz oder Szene drin, die ja Joss Whedon in Justice League später wiederholt hat, wenn er ihr zwischen die Brüste fliegt, weil bei so einer Explosion und dann da halt zwischendrin liegt, was dann halt auch wieder einfach so ein bisschen so ein Fremdschämen-Moment ist. Und so ist es, schwankt es halt immer wieder bei so einzelnen Sachen, finde ich, hin und her zwischen wirklich genial und großartig und dann einfach, ach komm schon, das könnt ihr doch besser, das habt ihr im ersten Film viel besser gemacht.
Also so, ich sehe auch schon, was Björn meint, aber und es gibt ohne Frage vielleicht ein paar mehr Szenen, die nicht so gut funktionieren, unter anderem zum Beispiel das, was du gerade meintest, so diesen typischen und halt eben auch irgendwie ein bisschen mehr sexistischen Witz mit dem quasi, haha, wir fallen jetzt irgendwie auf die Black Widow drauf oder sowas, ne? Das ist sicherlich zu den schlechteren Momenten, aber ich sehe es auf jeden Fall nicht so, dass es hin und her schwankt. Das sind eher so kleinere Ausreißer mal nach unten hier und da. So, ne? Also für mich funktioniert ja in den allermeisten Momenten trotzdem noch eigentlich genauso gut wie beim ersten Teil. Mit halt so, dass halt eben auch ein bisschen, vielleicht sogar fast noch mehr Zeit sich genommen wird für so ruhige Momente. Also klar, natürlich die Farm mit der Familie von Hawkeye, aber ich denke halt zum Beispiel eben auch an diese Party im Avengers Tower am Anfang. Das ist auch eine absolut super, super großartige Szene, finde, die halt eben auch wenn man sich überlegt, das ist jetzt hier der zweiteuerste Film aller Zeiten und ein unfassbar riesiger Blockbuster, und der fängt halt mehr oder weniger nach dieser Einführungs-Action-Szene geht's halt einfach weiter, indem du halt irgendwie die Avengers eine Party feiern lässt und halt irgendwie sich Witze erzählen und irgendwie Trinkspiele machen und irgendwie versuchen, den Hammer von Thor hochzuheben und sowas.
Finde ich immer noch eine großartige Szene und vor allen Dingen toll, dass sie ja hier so ein bisschen mit Steve Rogers andeuten, oh, er scheint ja doch würdig zu sein. Und da finde ich es auch wieder toll, wie das so in Szene gesetzt ist, weil du hast so den Hammer und Steve Rogers halt so im Vordergrund, kannst aber im Hintergrund Thor sehen. Und wenn du dann quasi als Zuschauer siehst, so, oh, der hat sich bewegt, so, der hat ein bisschen gewackelt, siehst du auch direkt so Chris Hemsworths Gesicht, so wie so leicht entgleiten ihm so alle Gesichtszüge, so, oh mein Gott, nein, wieso, das darf nicht passieren, das fand ich toll. Ja,
also für die Szene finde ich auch genial, und da muss man auch sagen, ich habe mir diese Szene sehr, sehr oft mittlerweile angeschaut, auch alleine, weil es gab ja wirklich gerade nach Endgame und Infinity War sehr viel Diskussion drum, dass halt Captain America, das kann man glaube ich jetzt verraten, in Endgame dann den Hammer hebt, und die Frage, konnte er es damals schon? Und da gab es ja auch so ein bisschen leicht widersprüchliche Aussagen, bis dann irgendwann mal klargestellt wurde, er konnte das damals schon. Und wenn man sich, da habe ich mir die Szene halt deswegen oft angeschaut. Und wenn man sie sich anschaut, sieht man einfach wirklich, wenn man sich genau anschaut, er kann es. Mhm. Weil man sieht, A ist nicht nur dieser Ausdruck von Hemsworth, der wirklich geschockt ist, also er spielt das halt auch so gut, aber auch Chris Evans spielt das so, weil man sieht, gerade im Vergleich zu vorher, Tony Stark, Don Cheadle, die es versuchen, man sieht wirklich, dass Chris Evans nicht zieht. Ja. Er macht, in dem Moment, wo es bewegt hat, er zieht nicht mehr. Also er hat das definitiv halt so gespielt, und es ist einfach toll, sowas, so einen Moment zu sehen, weil das muss dann ja auch schon natürlich halt einfach für eine spätere. Und das ist halt da auch wieder zu dem Punkt, den ich bei dem ersten Film hatte. Sachen, die im Film funktionieren, die Sachen, die später funktionieren. Das funktioniert ja ein bisschen noch im Film, weil natürlich da das Hammeraufheben später auch nochmal wichtig wird, wenn eine andere Figur das dann kann und damit natürlich sofort das Vertrauen von Thor gewinnt oder zumindest relativ schnell gewinnt, dass das halt schon vorbereitet wird. Aber da, die Szene ist wirklich absolut großartig. Und die Party insgesamt finde ich auch gut. Andererseits hast du dann wieder so Sachen wie das ganze Abenteuer in Seoul und diese Einführung dieser Wissenschaftlerin, die dann auch irgendwie so ein bisschen überflüssig wird. Also er hat da, für mich hat er einfach ein paar mehr Füllszenen und hätte auch durchaus ein bisschen straffer erzählt werden können, Age of Ultron.
Vielleicht können wir da jetzt auch an dem Punkt einhaken, das ist vielleicht eine ganz gute Stelle dafür, weil das ja auch hier eher so gewesen zu sein scheint, dass sich da auch die Macher hinter den Kulissen nicht ganz einig waren. Also es gab ja dann ziemlich bald auch, glaube ich, nach Kinostart schon Berichte darüber, dass halt Joss Whedon in die eine Richtung wollte oder so bestimmte Sachen machen wollte und das Studio halt eben gesagt hat, nein, wir brauchen aber das und das und das und das. Und ich glaube, das waren unter anderem diese Szene auf der Farm, die das wollte Joss Whedon unbedingt gemacht haben, und diese Traumvision, die halt durch die Einmischung von Scarlet Witch ausgelöst werden, also die sozusagen, als sie das erste Mal auf die Avengers trifft, ja quasi die alle unter ihre Kontrolle bringt oder so zumindest in so eine Art Vision versetzt, wo man dann über ihre Vergangenheit oder über ihre Ängste oder halt eben auch eine Zukunftsvision oder sowas möglicherweise sieht. Und das wollte halt Joss Whedon unbedingt, und das Studio wollte auf der anderen Seite unbedingt diese Szene, in der halt Thor nachforschen geht und über die Infinity-Steine was in Erfahrung zu bringen. Und da gab es halt dann offenbar Probleme, und Joss Whedon war halt überhaupt kein Fan davon. Und ich glaube, man kann dann durchaus sagen, dass es da wahrscheinlich eben auch noch mehr gab. Ich meine auch, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, dass ja dieser ganze Handlungsstrang in Seoul halt eben durch auch dadurch erst zustande gekommen ist, dass ja irgendwie Geld auch aus Korea oder sowas in der Produktion beteiligt war, glaube ich, oder so. Björn, weißt du dazu mehr?
Das weiß ich jetzt nicht genau, aber höchstwahrscheinlich, das war damals ja so ein bisschen die Zeit, bei einem Ironman-Film ist es ja auch so, dass sie den ganzen China-Handlungsstrang eingebaut haben, weil es halt Kohle gab aus da. Deswegen könnte ich mir das schon gut vorstellen. Das mit der Farm, das weiß ich auch, da hat Joss Whedon auch wohl mit Nägeln und Klauen oder Krallen dafür gekämpft, dass sie drin bleibt, weil es da wohl Leute gab, die unbedingt raushaben wollten, die gemeint haben, das ist alles hier zu langsam und zu lange und was wollen wir da? Genau, und halt die Badeszene, das hat er ja selbst dann irgendwann bestätigt, dass er die einfach reinmachen musste, wenn ich jetzt mal...
Genau so wirkt sie auch. Ja. Also es wirkt halt wirklich so, ah okay, wir wollen auf diese mysteriösen Infinity-Steine irgendwie hinarbeiten, jetzt muss mal irgendjemand was sagen. Und da hätte ich es cooler gefunden, wenn... Weil ich meine, das macht ja James Gunn dann in Guardians of the Galaxy. Da kriegen wir doch so richtig schön die Erklärung, was sind die Infinity-Steine? Das ist doch viel besser gepasst, als dass jetzt irgendwie Thor da noch dazu kommt.
Man muss ja auch bedenken so ein bisschen, also klar wird Marvel sehr dafür gelobt und mit Kevin Feige für ihren Masterplan, den sie ein Stück haben, aber trotzdem sind da natürlich auch sehr viele Sachen in Bewegung. Und ich habe mir beim Wiederanschauen von Age of Ultron auch zum Beispiel mehrmals gedacht, wenn das jetzt ein George-Lucas-Film wäre, der würde da jetzt hingehen und Age of Ultron nochmal neu machen, also neu schreiben und diese ganzen Sachen, die Andeutungen, die Zukunft sind, auch so ein bisschen umbauen, dass sie jetzt passen. Der würde dann bei Iron Mans Vision zum Beispiel wirkliche Szenen aus dem Ende von Infinity War oder Endgame einbauen. Nicht nur Leichenberger oder auch Thors Ragnarok-Vorahnung würde dann auch wahrscheinlich eher auch nochmal was Passenderes einbauen und würde da vielleicht noch irgendwie kurz Kate Blanchett einbauen oder so irgendwas. Das habe ich mir gedacht. Also da sieht man auch ein paar Sachen noch, dass es halt so ein bisschen, wir haben da was vor, aber wir wollen nicht zu konkret werden. Deswegen müssen wir das da jetzt irgendwie ein bisschen andeuten. Und ja, das sind dann so ein paar Sachen, die wirken dann heute auch ein bisschen so als Fremdkörper. Und genau, und das war halt, wir müssen es irgendwie sagen, weil wir wollen ja groß Infinity-Steine und am Ende enthüllen wir ja auch, dass der zweite Stein die ganze Zeit schon unter unserer Nase war. Und dass der jetzt auch dann... es ist ja auch so das Dauerthema, dass ja keiner irgendwie richtig auf diese Infinity-Steine aufpasst lange Zeit. Und da müssen wir das halt jetzt irgendwie einfach, brauchen wir irgendwas drin, um deutlich zu machen, es geht um diese Infinity-Steine. Das ist unser langfristiges Ziel. Und es ist, Entschuldigung, da nochmal, es ist halt natürlich sehr ein Teaser-Film, gerade jetzt im Rückblick. Es fällt ja auch wirklich das erste Mal das Wort Endgame, auch von Tony Stark gesagt, in Richtung auf die Zukunft bezogen und das ist ja die ganze Motivation dahinter. Aber wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, es wirkt halt viel wie Vorbereitung. Auch Ultron selbst ist ja mehr so ein Zwischenbösewicht. Auch wenn James Spader, also an alle draußen, die diesen Film nicht in der Originalfassung geschaut haben bislang, macht das unbedingt. Also James Spader ist meiner Meinung nach einer der absolut besten Schauspieler. Aber die Mutter ist auch so ein guter Schauspieler. Aber
dann lass uns doch mal bei Ultron bleiben, weil das ist ja so das große Marvel-Problem irgendwie, so Bösewichte, Schurken. Wie schätzt ihr dann Ultron als Schurken im MCU ein?
Also ich finde es auch das, was Björn gesagt hat mit dem Zwischenbösewicht, das finde ich eine ganz gute Einschätzung. Und ja, man kann das auch auf den ganzen Film wahrscheinlich so sagen. Also wenn das jetzt quasi, wenn man jetzt das ganze MCU bis Endgame als eine Staffel betrachtet, dann ist halt Endgame das große Staffelfinale und Age of Ultron ist halt vielleicht höchstens das Midseason-Finale, also so was quasi vor der Winterpause kommt oder so. Und von daher ist natürlich klar, auch Ultron jetzt nicht der vielleicht hat er auch nicht denselben Stellenwert wie in den Comics oder so und halt auch nicht der jetzt quasi die Helden für den ganze quasi über mehrere Filme hinweg beschäftigt, so wie es halt mit Thanos der Fall ist. Und klar, der ist irgendwie toll performt von James Spader und der hat auch irgendwie so seine Momente. Gleichzeitig fand ich aber auch, was mir auch beim wiederholten Malen aufgefallen ist, dass er halt eben auch so ein paar so Popkulturreferenzen oder sowas von ihm gibt, die halt irgendwie nicht so richtig passen, weil das halt irgendwie aus diesem Roboter dann doch so ein bisschen merkwürdig klingt. Und
aber er hat immerhin genau wie Lilo in das fünfte Element alles durchs Internet gelernt.
Ja, genau. Also klar, ja. Das ist schon, es gibt irgendwie, man kann es natürlich irgendwie erklären, das stimmt schon. Aber ich würde auch auf jeden Fall unterschreiben, dass er nicht der Beste ist und auch anders zum Beispiel als halt ne, Thanos in Avengers 3 und 4 oder Loki in Avengers 1 sind auf jeden Fall die besseren Widersacher.
Du hast halt auch so, also es wird sich jetzt auch nicht so richtig viel Mühe gegeben. Ich finde, immer wenn Ultron auftritt, ist er toll, weil James Spader den halt wirklich super spricht, weil man auch so ein bisschen dieses Furchteinflößende und dieses entrückte, wahnsinnige und dann ja auch noch ein bisschen dieses Daddy-Komplex mit Tony Stark, was jetzt so ein bisschen dann anders ist, aber du, also so richtig aufgebaut wird er ja nicht, sondern du hast halt so eine Sequenz, in der er also in 3 Sekunden irgendwie die letzten 50 Jahre amerikanische Geschichte kurz durchleuchtet sind mit Krieg und Zerstörung und so weiter und dann scheidet er dadurch, die Menschheit ist halt scheinbar böse, weil die Amis halt gemetzelt haben und Terroranschläge gibt es dort und es gibt Atombombenabwürfe und Punkt, aus, Ende. Das ist halt alles so ein bisschen, finde ich jetzt, das ist halt ein sehr bemühtes Mittel der Filmwelt, der glaubt, dass die Menschheit, dass die Erde besser dran wäre, wenn es keine Menschen mehr geben würde und die deswegen zerstören würde oder sagt, dieses Thema, der größte Feind sind halt wir selbst. Aber es wird halt hier doch relativ schnell einfach hergeschnipst und hin. Wenn man dann später zu Thanos vergleicht, der ja, sage ich jetzt mal, eine ähnliche Situation hat, der sagt auch, die jetzt nicht nur die Menschheit, sondern allgemein die Bevölkerung ist einfach das größte Problem und wir müssen die deswegen einfach halbieren. Da ist das ja auch ein wahnsinniger Plan und so weiter, aber zumindest seine Motivation wird sich die Zeit genommen, dass man die auch einfach ein bisschen versteht und gerade über den kompletten Infinity War. Während hier, der ist halt Mittel zum Zweck einfach. Der muss halt da sein, weil es halt irgendwas geben muss, um diese Gruppe, die ja jetzt erstmal am Anfang des Films in prächtigster Harmonie vereint ist und wirklich ja auch mit tollem Teamwork da diese Macht irgendwie zu entzweien. Und dazu braucht man halt einfach, dass halt Tony Stark hauptsächlich, aber auch Bruce Banner da ihr eigenes Ding gemacht haben und eigentlich auch verantwortlich sind für den Bösewicht. Die sind ja eigentlich dort, was die Bösewicht.
Und das ist, glaube ich, so ein bisschen für mich der Punkt, wo ich denke, okay, da funktioniert er für mich als Schurke mehr so in die Richtung, dass er halt zeigt, dass auch halt diese Superhelden nicht unfehlbar sind, so, ne? Weil so ein Tony Stark ja quasi hier eigentlich diesen Alleingang startet und denkt, okay, ich mache jetzt was Gutes und macht's ja damit nur noch schlimmer. Und das ist ja, geht ja dann auch dann wieder so in die Richtung Civil War, ne? So, wo es ja dann darum geht, okay, wir müssen jetzt die Superhelden irgendwie stärker kontrollieren. Und da ist ja dann Tony Stark auch einer der Ersten, der sagt, ja, stimmt, ich habe Scheiße gebaut mit Ultron und ich hab eigentlich gedacht, ich tue euch was Gutes und da finde ich das schon wieder, das mag ich sehr an diesem Film, da ist Ultron, ja, gebe ich dir vollkommen recht, ist halt zu schnell irgendwie aufgebaut, auch diese komische Sequenz, wo wir ja dann noch das quasi Betriebssystem von Tony Stark, den Jarvis, sehen, wie sie sich quasi so er ist halt so dieser blaue Pixel und Ultron ist der orangene Pixel umgekehrt und das war ein bisschen plump einfach.
Aber so wie du gerade meintest, da stimme ich dir auch total zu, Sebastian. Das ist wenigstens dadurch sozusagen dass der Ultron in Ultron vielleicht ein bisschen zu kurz kommt und nicht so gut aufgebaut wird wie Thanos oder Loki. Immerhin ist er sozusagen ein wichtiger Baustein für die Zukunft. Und das führt natürlich dann auch wieder klar darauf zurück, dass man sagt, okay, ja, Ultron ist doch irgendwie nur, also der ganze Film Age of Ultron ist doch irgendwie nur ein Schritt woanders hin oder sowas. Ja, vielleicht ein bisschen. Aber es gibt für mich auch immer noch genügend, also für mich funktioniert ja auf jeden Fall auch als Avengers alle Helden zusammen und große Schlacht. Und so, Björn meinte ja am Anfang, der Money-Shot kommt im Prinzip schon ganz am Anfang, aber es gibt halt eben auch am Schluss nochmal diesen Money-Shot, wo sie da alle zusammen in so einem runden Raum kämpfen und auch wieder in so einer langen, ununterbrochenen Einstellung und wie in super Zeitlupe hunderte von diesen Ultron-Drohnen zerschmettern und sowas. Auch eine großartige Szene.
Ja, das ist natürlich, wie gesagt, das passt auch. Es gibt auch am Ende schöne Action-Szenen. Ich wollte das jetzt auch nochmal kurz bestätigen mit dem, aber für mich wirkt sich das halt wieder ein bisschen Vorbereitungsfilm, weil du natürlich diesen Moment, was ja auch ein extrem beliebtes Superhelden-Thema ist, wenn du so allmächtige Superhelden hast, die jetzt entscheiden, wo sie tätig werden, wie sie tätig werden, wer kontrolliert die. Da gibt es ja mit Watchmen eine ganze Comic-Reihe, die daraus entstanden ist. Und dieses Thema hast du eigentlich halt in Ultron ja angelegt, hast es aber dort im Film quasi einmal, ist dann Maria Hill, ist mal richtig, die dann halt einfach nur sagt, ihr könnt euch hier jetzt gerade nicht blicken lassen, weil alle gegen euch sind. Aber dann ist das Thema per se für den Film halt auch wieder gegessen, weil das brauchen wir ja erst später, um dann halt, dass da die Leute halt irgendwelche Regeln aufstellen, die sie dann übrigens interessanterweise auch auf den Ereignissen am Ende aufbauen und gar nicht auf dem, was davor so richtig schon passiert ist. Das ist halt alles, es ist so ein bisschen, es stecken halt viele Ideen drin, viele Hinweise für später, aber viel ist für mich halt Mittel zum Zweck. Und trotzdem finde ich den Film ja weiterhin gut. Auch zum Beispiel, um jetzt mal was Positives zu sagen, dass die Leser nicht alle denken, ich finde den Film wirklich richtig gut. Was ich super gemacht finde, ist im Zusammenhang mit Hawkeye als Figur, wie sie sehr mit diesem bisschen Filmklischee spielen. Es gibt einfach so bestimmte Sachen, wenn die in einem Film passieren, bedeutet das, die Figur stirbt am Ende. Und bei Hawkeye sind alle diese Boxen wirklich abgehakt. Und er hat halt dieses emotionalen Abschiedsmoment von seiner Frau, wo er wirklich die Worte sagt, ja, ich gehe da jetzt halt nochmal mit. Und die halt wirklich so absolut typisch sind. Und dann hast du am Ende, wird es dann aufgegriffen, wenn dann fast alle gerettet sind, dann gibt es diesen einen Jungen und Hawkeye rennt halt zurück. Und du hast halt diesen Moment, wo, also damals im Kino war für mich klar, jetzt stirbt Hawkeye. Das ist einfach so, dieses 1:1, dieses oft benutzte Klischee, das passt alles. Und dann hast du da halt bei den anderen in dem Moment eine andere Figur stirbt dann, die sich für Hawkeye opfert und die den ganzen Film eigentlich auch nur existiert, um diesen Moment zu rechtfertigen, so ein bisschen, womit wir vielleicht das Überleitung nutzen können, um über die zwei Figuren zu sprechen, die in diesem Film neu eingeführt wurden.
Drei Figuren haben wir. Wir haben ja Scarlet Witch und Quicksilver und am Ende auch Vision. Also ich muss ja sagen, Elizabeth Olsen als Scarlet Witch finde ich super. Also vielleicht noch nicht unbedingt in diesem Film, aber so wie sie sich noch entwickelt. Und bei ihr bin ich tatsächlich auch, das ist die einzige Disney Plus Serie, auf die ich so richtig heiß bin, ist diese WandaVision Serie, weil die wirklich sehr interessant aussieht, zumal die ja dann auch irgendwie auf Doctor Strange 2 vorbereitet, keine Ahnung was. Quicksilver, du hast es ja jetzt schon ein klein wenig angeteasert, wird ja auch irgendwie nur eingeführt, damit er sich opfern darf. Und und dann haben wir halt Vision, den Jarvis-Supercomputer, der jetzt gesteuert wird durch den Mindstone. Wie war die Einführung dieser Charaktere für euch?
Also Quicksilver, da muss ich jetzt gleich mal einhaken, dass kann man schon so sehen, aber gleichzeitig wird halt eben auch dieser Moment am Schluss kommt halt auch nicht völlig aus dem Nichts, sondern wird halt eben auch schön vorbereitet, indem du halt gerade Hawkeye und Quicksilver und im weiteren Sinne auch Scarlet Witch sozusagen immer wieder, Joss Whedon, die immer wieder aufeinanderprallen lässt in verschiedenen Varianten. Erst als Gegner, weil da halt eben Scarlet Witch und Quicksilver halt für von Strucker kämpfen oder für Ultron kämpfen dann später. Und dann halt eben nähern sie sich aber so langsam an und dann wird es halt irgendwie auch schon auch immer wieder aufgegriffen, so einzelne Momente. Und das ist halt eben auch wieder ein Zeichen dafür, was für ein guter Drehbuchautor halt Joss Whedon ist. Dass wir halt eben, wie er sozusagen, so wie Björn das halt so toll geschildert hat, uns komplett in die Irre führt und gleichzeitig aber eigentlich das irgendwie auch schon vorbereitet, diesen so ein bisschen so eine Art Erlösung oder sowas für Quicksilver. Kann man zumindest auch so verstehen.
Ja, also erstmal, was ich bei den Figuren unbedingt noch erwähnen muss, was sie zum Glück auch geändert haben danach, diese schrecklichen Fake-Russisch- oder osteuropäischen Akzente. Für mich immer, ich muss immer daran denken an Adam Sandler in Hotel Transylvanien, wo das aber halt irgendwie so, wo es halt lustig sein soll und das halt bewusst drüber ist. Und genauso klingen die so ein bisschen, so wie die Nachfahren von Dracula da in die Richtung. Es ist ganz, ganz schrecklich. Sie haben es bei Scarlet Witch dann ja auch einfach, ohne weiter zu kommentieren, beim nächsten Film dann einfach aufgegeben und dann spricht sie jetzt ganz normal. Sie hat
lange genug in Amerika gelebt, das ist jetzt einfach weggegangen.
Nein, also das finde ich jedes Mal wieder, wenn ich den Film schaue, einfach irgendwie komisch. Und sonst, ja, Quicksilver habe ich ja schon genug angedeutet. Scarlet Witch finde ich per se eine super Figur, gerade jetzt im Nachhinein. In dem Film ist sie noch, Ja, sie ist ein bisschen ist das Problem, glaube ich, dass Joss Whedon noch nicht ganz auch wusste, wie er mit ihrer Superkraft umgehen soll. Weil A macht ist natürlich sehr gut, wenn man halt einfach sieht, wie sie quasi die Avengers alleine ausschalten kann, nur dadurch, dass sie halt denen irgendwie Gedanken einpflanzt und die halt irgendwelche Albtraumvisionen haben. Gleichzeitig wirkt sie aber auch so übermächtig, weil sie, keine Ahnung, irgendwelche Energiestrahlen durch die Gegend schleudern kann. Und ich habe da immer so ein bisschen das Gefühl über diesen ganzen Film, dass man sagt, eigentlich ist die so super, die würde alles alleine platt machen, aber zum Glück ist sie ja noch ein bisschen unsicher und zweifelt an sich und kann deswegen ihre Kraft noch nicht so voll und wird auch mehrfach gezeigt bei beiden, auch wie sie erschöpft sind nach dem Einsatz ihrer Kräfte, so in die Richtung. Wir müssen halt irgendwie zeigen, dass das doch nicht ganz unlimitiert ist, sondern weil wir da Angst haben, dass es
Na gut, aber
zu
das ist ja
groß
auch
wird
in
und
den,
das wurde in den späteren Filmen besser.
das ist ja auch in den Comics eigentlich so mit der Figur Scarlet Witch, die ja, das muss man vielleicht ja auch nochmal sagen, ja eigentlich eher von den X-Men kommt. Und da wird sie ja irgendwann so als so übermächtig geschildert, dass sie ja quasi die kompletten X-Men auslöschen kann und alternative Realitäten irgendwie formen kann, was ich mir halt sehr spannend vorstelle, gerade im Zusammenhang, denn wenn es halt wirklich darum geht, okay, sie soll halt irgendwie in Doctor Strange 2 auftauchen und sie ist ja nach wie vor so, finde ich, immer noch der größte Punkt, wo man sagen könnte, okay, durch sie könnte man irgendwie versuchen, die X-Men, die ja jetzt auch bei Disney sind, irgendwie ins MCU mit einzuführen, ne?
Ja, also sie erinnert mich so ein bisschen an Dark Phoenix auch, jetzt auch von den X-Men, das ist ja ähnliches. Und beide haben dieses, also das Problem, dass du, wenn du so eine mega, mega mächtige Figur hast, dass das dann halt schnell zu einem extremen Ungleichgewicht führen kann. Und bei Scarlet Witch haben sie meiner Meinung nach den Bogen geschafft, auch nicht immer ganz 100% plausibel, dass sie halt einfach irgendwie doch bisher zumindest im MCU von ihren Kräften ein bisschen runtergefahren wurde. Bei Dark Phoenix haben sie es jetzt ja bei Fox dann im X-Men versucht, das mal mit dem großen Kraft. Der Film ist ja aus vielen Gründen, hat das nicht so gut funktioniert. Und da scheint man in Age of Ultron wirkt es bei mir so, als wüsste man noch nicht genau, wohin wollen wir mit dieser Scarlet Witch langfristig? Wie mächtig wollen wir die machen im MCU? Und das schwankt ein bisschen. Das stört jetzt nicht groß, aber hatte ich so das Gefühl, das ist vielleicht auch ein bisschen so die Überleitung von Vision, weil bei Vision war nach Age of Ultron mein Ding, okay, ist der jetzt irgendwie super, super, super Dings, auch irgendwie drüber. Was macht der jetzt genau? Also, wen haben wir da? Was ist das da für eine Figur? Weil der kommt dann ja doch auch da, man kennt Jarvis dann zwar lange und muss dann halt auch einfach glauben, der ist halt jetzt gut, weil der kann den Hammer rumtragen von Thor. Aber ja, also der kommt jetzt nicht mehr die große Zeit, um den wirklich noch in
Aber das
Position
fand
zu
ich eigentlich auch
bringen.
eine ganz charmante Idee, dass diese Figur quasi so als großes Mysterium dann noch auch gelassen wird und halt dann eigentlich bis, ja, im Civil War wird's halt, dann wird sie dann das nächste Mal, wird dann halt das nächste Mal mit der Figur weitergemacht und dann halt über Infinity War und bis Endgame natürlich. Aber ich fand das eigentlich ganz, also so diesen großen Auftritt zu haben, man sieht quasi, wie sie erschaffen wird und dann mischt sie sich dann halt auf einmal in diese Schlacht um Sokovia halt dann da ein und wird halt irgendwie als sehr, sehr mächtig eingeführt und man weiß aber nicht so richtig, was halt so, ne, was ist mit ihr los, wie tickt sie so, was sind ihre Motivationen. Das finde ich eigentlich eine ziemlich reizvolle Sache und vor allem dann halt eben, ich glaube ja, auch die allerletzte Szene mit Ultron wird ja dann quasi Vision gegeben. Und das finde ich jetzt ja zum Beispiel auch einen ganz tollen Moment, wie halt sozusagen auf der einen Seite hast du diesen bösen Roboter und auf der anderen Seite hast du den guten Roboter, die sich halt da so gegenüberstehen und wie die halt sozusagen, obwohl sie dieselbe Wissen haben über die Menschheit und sozusagen dieselben Probleme sehen, die verschiedenen Lösungen dafür oder die verschiedenen Herangehensweisen und sowas. Und dann, wie das halt sozusagen in einer tatsächlich bildlichen Konfrontationen im Kino auf der Leinwand gezeigt wird, das fand ich eben halt auch einen sehr schönen Schlusspunkt dafür, der mir dann auch völlig gereicht hat für Vision. Erstmal.
Wenn ich da noch kurz einhaken darf, weil also ich wollte es auch gar nicht, das war gar nicht so negativ gemeint, dass man, ich wollte jetzt nur in dem hin, wie findet ihr Vision als neu eingeführte Figur? Und da finde ich halt nach Age of Ultron, wenn ich mich jetzt zurückversetzt habe, da konnte man halt noch nicht viel sagen, weil es halt einfach so ein bisschen war. Ich finde das bildlich, du hast es schön, dass du gerade das Wort bildlich benutzt hast, das finde ich nämlich auch stark gemacht in Age of Ultron, wie er gegenübersteht. Inhaltlich ist es dagegen so ein bisschen, wir haben jetzt einen bösen Superroboter erschaffen, also erschaffen wir jetzt einfach einen guten Superroboter, weil dann haben wir die Chance, dass also es ist ja auch, ohne Vision würden wir es nicht schaffen am Ende. Also wird er so ein bisschen aus dem Hut gezaubert als Lösung und so die richtige Erklärung dafür jetzt für den Zuschauer, warum jetzt der eine mit dem Wissen aus dem Internet böse wurde und irgendwie Probleme hat, dass Tony Stark sein Vater ist und der andere mit dem gleichen Wissen gut ist und es toll findet, dass Tony Stark da an seiner Seite ist, wird jetzt nicht, also das musst du einfach akzeptieren. Es wird halt gesagt, das ist jetzt so, mach das. Und du kannst ja dann halt das erklären, klar, in Vision ist Jarvis drin und Jarvis hat schon Jahre mit Tony Stark und mit seinem Vater davor schon verbracht und so weiter und weiß halt viel mehr, während Vision quasi ja geboren wird und das Wissen der Welt in 5 Sekunden später hat und dann noch quasi ein Baby ist, wenn man es jetzt mal sagen würde, diesen Sprung macht, das kannst du dir dann so ein bisschen herleiten und so, aber der Film sagt so ein bisschen, friss oder stirb, also nimm das jetzt einfach hin.
Ja gut, aber wie gesagt, da sind wir einfach bei Marvel, finde ich, auch an so einem Punkt angekommen, wo ich sage, ja okay, gut, den führt ihr jetzt halt ein, okay, irgendwann werde ich ihn sicherlich nochmal sehen und dann erzählt ihr mir mehr drüber. Also es, da sehe ich es dann einfach wirklich auch so wie in den Comics, so dann, oh, das ist jetzt eine neue Figur, oh, er hat irgendwie, sieht ganz komisch aus, aber er ist bestimmt super interessant und klar, ich meine, er wird halt auch so zum Ende hin erst irgendwie so wirklich interessant für den Film und von daher nehme ich ihm das da nicht krumm und ich finde tatsächlich Paul Bettany in der Rolle, es ist wirklich auch toll, gerade halt, was er dann in späteren Filmen eigentlich aus dem Ganzen noch bringen kann. Und wie gesagt, ich sag's nochmal, ich bin sehr gespannt auf diese WandaVision-Serie, die ja wirklich sehr skurril aussieht. Also ich meine, dieser Trailer, der irgendwie durch verschiedene Sitcom-Äras eigentlich springt, so suggeriert ja schon, okay, gut, die gute Scarlet Witch hat jetzt irgendwie ein bisschen einen Knacks gekriegt. ja, dann würde ich sagen, gehen wir vielleicht noch mal so ein bisschen kurz darauf ein, wie es weitergeht. Also ich meine, die Avengers waren ja immer so das große Ziel jeder einzelnen Marvel-Phase. So darauf wurde ja hingearbeitet. Mit jedem einzelnen Solo-Film, den wir hatten, wurde darauf hingearbeitet. Auf die Avengers Age of Ultron, dann Infinity War, dann jetzt zum Schluss Endgame. Worauf arbeiten wir jetzt hin? Also ich meine, ich habe so ein bisschen das Gefühl, im Moment ist bei Marvel und Kevin Feige nicht mehr so diese Planmäßigkeit da, die es vorher noch gab, weil es werden irgendwie, wir haben jetzt Shang-Chi, der kommt, das wird dann so der erste Martial-Arts-Film werden, wir haben die Eternals, wo wir so ein bisschen in die Götterrichtung, Halbgötterrichtung gehen, so. Aber ist in diesem neuen MCU noch Platz für Avengers?
Ja. Ich glaube persönlich, wir sind jetzt wieder an dem Punkt, an dem wir so waren, als Iron Man in die Kinos kam. Also der erste Iron Man. Damals hat Kevin Feige an seinem berühmten Board, das scheinbar in seinem Büro hängt, halt einen Plan bis zu Endgame gehabt. Und der wurde später, da wurde viel rumgewischt und geändert und so weiter. Aber es gab einen grundlegenden Plan. Und der ging halt bis dahin. Und ich glaube, dass sie jetzt die vergangene Zeit, es hat ja auch Endgame ist ja schon relativ früh dann abgedreht worden und so, benutzt haben, um so ein neues Board zu machen. Mhm. Und das fängt halt jetzt an. Und wir wissen halt momentan noch nichts, weil die neuen Teaser halt erst dann jetzt kommen werden im Laufe dieser ganzen Filme. Und ich glaube, deswegen ist das jetzt erstmal, sind das jetzt ein paar Schritte zurück, weil jetzt dann gerade so Solo-Filme wie Shang-Chi und so dann vielleicht doch wieder auch erstmal so funktionieren wie der erste Iron Man, der ja auch mehr oder weniger ein reiner, also das, nicht nur mehr oder weniger, es war ein kompletter Solo-Film und dann kam halt eine End-Credits-Szene mit Nick Fury, da ist halt, ich möchte so eine Initiative gründen. Und ich glaube, dass das jetzt auch erstmal ist und dass wir dann über die ganzen Jahre dann halt langsam wieder so kleine Hinweise bekommen und dann sehen, dass da irgendwas Neues ist. Und da wird sich noch viel auch ändern und es hat sich vielleicht auch schon viel geändert. Es gab zwischendurch mal die das Gerücht oder auch sehr stark, dass sie überlegen, dass sie das eher splitten, dass sie dann eins machen, das mehr erdgebunden ist und eins, das mehr im All ist, mhm, und dass sie dann halt auch die Crossover, sage ich mal, dann eher dort in diesen Welten jeweils spielen lassen, dass man dann quasi so zwei Stränge hätte mit jeweils einem großen Abschluss. Das kann sein, vielleicht machen sie es aber doch wieder parallel. Ich glaube, es werden jetzt erstmal wieder mehr deutlich Einzel-Solo-Filme, mhm, und dann im Hintergrund wird sich so ein bisschen was reinschleichen und dann in 10 Jahren haben wir wieder was Großes.
Ja. Ja, vielleicht nicht in 10 Jahren, oder? Vielleicht eher so in 5 vielleicht oder so 3 vielleicht auch schon.
Ja, es kommt jetzt drauf an, so was richtig Großes wie ein Infinity War Endgame, genau. Also dass wir schon irgendwie ein bisschen Crossover, aber ich glaube, dadurch, dass es halt jetzt mehr Figuren sind, es wird breiter aufgestellt, wird es ein bisschen länger dauern. Also die Abstände werden größer werden zwischen diesen Filmen. Ja. Aber ich denke, es wird irgendwas wieder geben, was dann nicht Avengers 5 heißt, aber was jeder Avengers 5 nennen wird.
Ja, muss er sich nun mal den auch durch Corona jetzt komplett verschobenen Plan nur mal anschauen. Ich meine, das ist eigentlich vor 2023 ist gar kein Platz. Also es könnte höchstens Ende 2022 was kommen, aber wahrscheinlich nicht. Und dann vermutlich erst 2023, sind ja noch 3 Jahre, bis dahin 3,5 vielleicht sogar. Also ich sehe das auch ganz genauso, wie Björn es gerade geschildert hat. Wahrscheinlich wird das jetzt nochmal ganz neu aufgebaut. Und wir werden womöglich tatsächlich bis zur Post-Credit-Szene von The Eternals warten müssen, bis wir wissen oder zumindest eine ungefähre Ahnung davon bekommen, wo die Reise hingeht. Weil ich kann mir nicht vorstellen, trotz aller Beteuerung, dass jetzt Black Widow irgendwie der große Film ist, der irgendwie jetzt Neues aufbaut. Das wird halt eher so ein bisschen so, wir hatten ja vorhin auch schon drüber gesprochen, wie Spider-Man Far From Home oder wie Ant-Man, der sozusagen eher so eine Coda ist oder so ein Epilog zu dem mhm, Avengers-Film davor, und der halt eben nochmal diesen Solo-Film für Black Widow halt eben nochmal den Fans nochmal gibt und halt eben noch ein bisschen so ein bisschen Nachbetrachtung oder sowas. Und dann geht's mit Eternals wahrscheinlich ganz neu los. Zusätzlich gibt es ja auch noch, da gibt es auch noch, glaube ich, keine konkreten Ankündigungen, aber es deutet sehr viel darauf hin, dass man halt eben auch daran arbeitet, sowas wie ein Young Avengers oder ein Team mit jungen Helden aufzubauen. Da wurden ja auch in den vergangenen Filmen sehr viele verschiedene Figuren eingeführt. Also man denke etwa an die Tochter von Hawkeye, die wir beim Bogenschießen sehen. Mhm. Man denke an die Tochter von Ant-Man, die seit Endgame halt eben auch im Teenageralter ist und halt in den Comics auch Cassie Lang eben halt auch so Schrumpfkräfte bekommt. Da gibt es halt noch in der Hawkeye-Serie soll ja angeblich noch, wer heißt sie nochmal?
Was mit Jessica, glaube ich, ne? Heißt sie nicht auch irgendwie Jessica?
Die Schülerin von Hawkeye quasi, ja, die auch in den Comics den Mantel gewissermaßen übernimmt, eingeführt werden und so. Also da gäbe es genügend, man hätte auch noch Spider-Man, wenn man sich da mit Sony einigen kann, dass der sozusagen als junger Held irgendwie in so ein junges Heldenteam oder sowas kommt. Könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass sowas in die Richtung noch irgendwann kommt.
Aber habt ihr so ein Highlight, auf das ihr euch jetzt so freut, von den Sachen, die schon angekündigt worden sind? Also ich meine, wir haben Doctor Strange 2 haben wir jetzt schon erwähnt. Wir haben die Eternals, Black Widow. Sollte eigentlich schon vor langer, langer Zeit im Kino sein. Habt ihr irgendwie was, wo ihr sagt, okay, ja, da bin ich so richtig heiß drauf?
Thor 4, glaube ich, tatsächlich. Also, wie gesagt, ich bin kein großer Fan von Thor 3. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass Thor 4 mit allem, was wir so darüber wissen, mit dieser möglicherweise oder sehr wahrscheinlich Dreiecksgeschichte zwischen Natalie Portman, die dann den weiblichen Thor spielt, mit Chris Hemsworth, der wahrscheinlich dann den Titel Thor verliert, so wie in den Comics, mit Valkyrie, mit Christian Bale als Bösewicht. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das ein großes Ding wird. Und halt eben, wenn dann eben halt noch so ist, dass es halt nicht nur albern ist, so wie Thor 3, sondern so ein bisschen ernsthafter, so ein bisschen vielleicht eine ernsthafte dramatische, romantische Geschichte oder sowas, was ja Taika Waititi durchaus kann. Der kann ja auch dramatisch inszenieren, ohne Frage. Da könnte ich mir vorstellen, dass das ein großes Highlight wird. Und Doctor Strange 2 freue ich mich auch sehr drauf.
Ja. Also von den schon Sachen, die man halt schon besser kennt, dann ist es Guardians of the Galaxy 3 für mich einfach, weil ich halt die beiden Filme richtig super finde und da auch einfach so viele Möglichkeiten gibt, auch mit dem Ganzen, wie die sich jetzt, an welcher Stelle diese Figuren sich befinden. Und von neuen Figuren bin ich einfach sehr gespannt, sowohl auf die Eternals als auch auf Shang-Chi. Mhm. Ein bisschen mehr noch auf Shang-Chi, weil ich da einfach den Regisseur, dessen Daniel Cretton, super finde. Der hat bisher tolle Filme gemacht, aber halt auch noch nichts in diesem Ausmaß und ja. Action und in der Größe. Deswegen muss man da auch mal natürlich abwarten. Und auch das halt mir vorstellen können, dass das halt einfach mal was Neues wird. Also zwar haben sie bei den Serien, den Netflix-Serien schon ein bisschen Martial Arts probiert, aber das ist ja nochmal auf einem ganz anderen Level und Niveau. Hm.
Ja, ich würde sagen, na, ich habe doch schon eigentlich Doctor ja. Strange 2 ja. ist halt wirklich so das, was ich, ja, und tatsächlich eine Serie und ja, Guardians 3 ist für mich auch so, weil Guardians, ich liebe diese Filme einfach, die sind wirklich toll. Ja, damit, glaube ich, würde ich sagen, sind wir am Ende dieser Björn-Geburtstags-Podcast-Runde angekommen. Ich will es nochmal sagen, ne, damit wir ganz viele E-Mails bekommen, wo nachträglich Björn zum Geburtstag gratuliert wird. Apropos E-Mails, E-Mails könnt ihr schicken an leinwandliebe@filmstarts.de, komme ich aber gleich noch gefühlt tausendmal zu. Erstmal vielen Dank, Björn, dass du da warst.
Bitte schön, hat und, mir immer Spaß gemacht.
Julius, auch dir, vielen Dank, dass du zugeschaltet warst.
In deinem Laptop hoffe, sitzen darf, sehr, sehr gerne.
Ja, ich hoffe, es kommt irgendwann auch mal wieder der Zeitpunkt, wo auch du mal wieder hier im Studio bist, aber es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ja, natürlich auch vielen lieben Dank an alle da draußen, die uns zuhören, die uns abonniert haben, die kommentieren, E-Mails schicken und diese dann an leinwandliebe@filmstarts.de schicken. Uns gibt es jetzt auch, ich habe es auch schon öfter erwähnt, bei Steady. Da könnt ihr für einen kleinen, feinen Obolus ein bisschen uns hier in unserer Arbeit unterstützen, was wir gerade in Corona-Zeiten ja auch ganz gut vertragen können. Dafür gibt es natürlich sehr, sehr viele tolle Podcasts und auch Videos. Einen dieser Steady-Podcasts zeichnen wir jetzt mit Björn gleich auch noch auf. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Und genau, den Link zu Steady findet ihr auch unten in der Beschreibung oder in den Shownotes. Also wenn euch das Angebot irgendwie interessiert, klickt einfach mal drauf, lest euch das durch. Wie gesagt, alles so, wie ihr das mögt. Und ja, mir bleibt nichts anderes übrig, als nochmal Danke zu sagen. Danke fürs Zuhören auch. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann mit Inception und Christopher Nolan. Und ja, bis dahin. Bleibt gesund, geht ins Kino, wenn es schon geht, guckt viele Filme. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.